ARD Sounds.
Von Nano- bis Makroplastik, Kunststoffmüll überschwemmt die Ozeane. Das Ausmaß ist schwer zu erfassen, doch die Wissenschaft arbeitet daran, herauszufinden, wie viel Plastik im Meer ist und welchen Schaden es anrichtet. Doch die Meere und Ozeane bedecken rund 71% der Erdoberfläche. Und nicht nur deshalb ist das eine riesige Aufgabe. Für diesen Podcast habe ich mit Forschern gesprochen, die an dieser Aufgabe dran sind und dafür vielleicht auf den ersten Blick auch ungewöhnliche Wege gehen. So wie der Meeresbiologe Nils Guse. Er arbeitet mit Tieren, den Eissturmvögeln. Der Eissturmvogel verbringt sein Leben auf den Meeren, auch in der Nordsee. Sie sind keine Möwen, auch wenn sie ihnen äußerlich ähneln, sagt Nils Guse.
Die Eissturmvögel sind eben keine Möwen, die sind verwandt mit den Albatrossen, das sind richtige Hochseevögel. Die kommen wirklich nur zum Brüten an Land, die gehen auf keine Müllkippen oder so, die fressen wirklich nur auf dem Meer.
Sie fressen alles, was ihnen auf der Wasseroberfläche in den Schnabel kommt. Und ihr könnt es euch schon denken, auch Plastik. Wenn sie sterben, werden manche von ihnen an den Nordseestränden angespült. Und dann landen sie auf dem Seziertisch von Nils Guse. Die Vögel sind wichtige Indikatoren, um die Plastikmüllmengen in der Nordsee zu erfassen. Ich bin Marco Pauli und ich möchte wissen, wie viel Plastik ist im Meer und wie können Forscher das überhaupt herausfinden?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Plastik im Meer, das sind Wasserflaschen oder Plastikfolien, aber auch kleinste Nanopartikel. Nils Guse untersucht das Ausmaß von großen Kunststoffpartikeln im Auftrag der drei deutschen Wattenmeerländer. Dafür seziert er Eissturmvögel, um über den Mageninhalt die Verschmutzung der Meeresoberfläche durch Kunststoffe zu erfassen. Im Magen von einem der Eissturmvögel, der mit GER 2024-07 beschriftet ist, finden sich beispielsweise diverse kleine Plastikteilchen, ein Stück Plastikfolie und eine längere Schnur. Die gefundenen Teilchen verraten Nils Guse, wie viel Plastik es innerhalb des Meeresgebiets gibt, in dem der Vogel zu Hause war.
Manche Greifvögel, Eulen oder auch Möwen, die machen Gewölle oder Speiballen und scheiden dann eben auch unverdauliche Sachen aus. Der Eissturmvogel macht das nicht, der speichert die Sachen im Magen. Und damit fasst er sozusagen auch diese Verschmutzungsintensität über ein größeres Nahrungsgebiet zusammen. Das heißt, wir haben dann für verschiedene Meeresgebiete sozusagen regionale Signale, bekommen wir da raus. Und wir finden eben, umso größer diese Untersuchungen geworden sind im Laufe der Zeit, dass wir doch regional sehr große Unterschiede haben in den Müllmengen, die wir in den Eissturmvögeln finden.
Nils Guse macht diese Untersuchung seit 2002. Er erfasst dabei alle gefundenen Teilchen, bewertet sie und schreibt die Berichte. In fast allen Eissturmvögeln, die er untersucht, findet er Plastikmüll.
Es gibt immer einige wenige Tiere, die extrem voll sind mit Plastik, die dann auch daran gestorben sind. Die allermeisten haben zum Glück nur relativ geringe Mengen im Magen.
Dass die Tiere das Plastik überhaupt fressen, hängt mit ihrem besonderen Geruchssinn zusammen. Sie können riechen, wenn Algen sterben, selbst aus großer Entfernung. Algen setzen nämlich Dimethylsulfid frei, ein Stoff, der mitverantwortlich ist für den typischen Meeresgeruch.
Und das sind immer sehr nahrungsreiche Gebiete. Das sind sozusagen die Oasen im Meer, wo dann immer viel Plankton ist, sind auch normalerweise dann viele Fische und dann gibt's auch für den Eissturmvogel was zu fressen. Und das Problem beim Plastikmüll ist, dass die auch Algen anlagern und die da auch sterben. Das heißt, es riecht eigentlich so wie das, was sie suchen und riecht sozusagen wahrscheinlich gut für diese Tiere. Und deswegen ist es noch leichter sozusagen diesen Plastikmüll zu verwechseln mit dem, was sie eigentlich fressen wollen.
Jedes gefundene Plastikteil wird von Nils Guse nach Kategorien sortiert, in industrielles Rohplastik oder Konsumentenplastik etwa, und dann abgewogen. Durch die Fundorte der Tiere und das Wissen um artspezifischen Flug- und Verbreitungsmuster lässt sich analysieren, wie die Müllbelastung in welcher Region der Nordsee aussieht. Doch auch wenn die Müllmengen sich regional unterscheiden, Plastikmüll ist natürlich kein lokales Problem. Er schwimmt überall in den Ozeanen. Anja Engel ist Professorin für biologische Ozeanographie an der Universität Kiel und arbeitet am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, für das sie beim deutsch-dänischen Projekt PlusTrack mitgewirkt hat, das von 2023 bis Ende März 2026 lief.
Für den gesamten Ozean kommen wir dann auf die unglaubliche Größenordnung von etwa 75 bis 199 Millionen Tonnen. Da sehen Sie auch schon, dass das eine relativ große Spanne ist. Also die Quantifizierung für den globalen Ozean ist immer noch sehr schwierig. Der globale Trend geht eher nach oben.
Das Plastik in den Meeren verschwindet auch nicht einfach. Eine PET-Flasche etwa benötigt 450 Jahre, bis sie im Meer zersetzt ist. Auf dem Weg dahin zerfällt sie in Teile, die immer kleiner werden. Nach Jahrzehnten sind sie vielleicht erbsengroß und es wachsen Algen auf ihnen, die für Eissturmvögel dann wie Leckerbissen aussehen und riechen. Und dann wird das Plastik noch kleiner.
Und aus einer Flasche werden nachher Hunderte, Tausendste, Millionen Partikel, die immer kleiner sind. Und die machen nicht bei 300 Mikrometer Stopp, das zerfällt weiter.
Anja Engel hat sich intensiv mit Kunststoff in den Ozeanen befasst. Sie wollte gemeinsam mit den anderen Forscherinnen und Forschern von PlusTrack herausfinden, woher kommt Plastik im Meer, wie verändert es sich dort und wo landet es am Ende.
Und bei PlusTrack ging es uns vor allem um das kleine Plastik, also das Mikro- und Nanoplastik. Das ist analytisch besonders schwer zu erfassen. Deshalb war das Projekt nicht nur ein klassisches Umwelt- und Meeresforschungsprojekt, sondern in erster Linie auch Methodenentwicklung. Wir wollten bessere Werkzeuge entwickeln, um diese kleinsten Partikel zu finden, ihre Eigenschaften zu bestimmen und vor allen Dingen auch um Daten zwischen Laboren besser vergleichbar zu machen.
Das Wissenschaftsteam hat mit einem Forschungsschiff entlang der Ostseeküste Proben genommen, von Kiel bis Attenrade. Um Plastik jeglicher Partikelgröße erwischen zu können, haben die Forscher verschiedene Mittel und Methoden angewendet. Spezielle Planktonnetze für größere Plastikteile, aber auch Pump- und Filtersysteme, mit denen kleinere und kleinste Partikel erwischt werden konnten.
Wir haben dann im Projekt eben auch noch versucht, weiter darunter das zu erweitern, dass wir unter 15 Mikrometer bis hin in den Nanoplastikbereich auch mit der Beprobung vordringen können.
Auch Stefan Dittmar war für das Geomar als Umweltingenieur am PlusTrack-Projekt beteiligt.
Da ist aber auch die nachgehende Analyse noch sehr in der Entwicklung begriffen. Die Partikel zerfallen tendenziell in immer kleinere Stücke. Aber inwieweit sie dann wirklich als Nanoplastik auch in der Umwelt vorliegen zum Beispiel, das ist immer noch eine sehr offene Forschungsfrage, weil es eben methodisch an allen Ecken und Enden noch erheblichen Weiterentwicklungsbedarf gibt.
Denn Plastik im Nanopartikelbereich ist sehr schwer nachweisbar, auch wenn es womöglich überall vorhanden ist.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein größeres Mikroplastik uns angucken, dann reden wir von einem Millimeter, vielleicht 5 Millimetern. Dann ein kleines Mikroplastik bei einem Mikrometer zum Beispiel ist dann halt schon 1000-mal kleiner. Dementsprechend spannt man da schon eine riesige Dimension auf. Wenn wir jetzt im Nanoplastikbereich gucken, dann wird es halt noch kleiner.
In dieser Plastik-Nano-Welt sind die Partikel dazu noch alle anders beschaffen.
Wir haben sehr unterschiedliche Stoffe, also verschiedenste Polymertypen, teilweise in der Fertigung ja auch Kompositmaterialien aus verschiedenen Polymeren, die dann noch schwerer greifbar sind.
Wenn wir eine Probe nehmen, dann haben wir Millionen von organischen Partikeln und 1, 2 Plastikpartikeln. Die kleben oftmals zusammen oder die Plastikpartikel sind dann auch noch überwachsen mit einem organischen Film, mit einem Biofilm. Das voneinander zu trennen, zu bestimmen, ist sehr schwierig, da man auch oftmals eben die organischen Partikel zuerst entfernen muss, um weitere Analysen anwenden zu können.
So Anja Engel. Noch dazu ist das Meer ein äußerst dynamisches System.
Wir haben Strömungen, wir haben das Absinken von Plastik, wir haben Aufwuchs durch Organismen und Bakterien. Wir haben aber auch Aufnahme in Organismen. Das heißt, den Weg des Plastik im Meer nachzuvollziehen, ist auch in sich ein sehr hochkomplexes und schwieriges Feld zu untersuchen. Man sucht sozusagen ein bewegliches Objekt in einem beweglichen System.
Eine wichtige Rolle beim Transport von Plastik in die Tiefsee könnte der sogenannte Meeresschnee spielen. Damit ist ein kontinuierlicher Partikelregen aus organischem Material gemeint. Dieser sinkt von den oberen Meeresschichten bis in die Tiefsee und könnte auch Plastik mit nach unten befördern.
Plastik ist ja oftmals sehr leicht von der Dichte, schwimmt deswegen vermutlich auch erstmal auf. Oder ein Großteil davon schwimmt auf, und wenn es dann zerfällt, interagiert es eben mit anderen schwereren Partikeln zu Aggregaten. Und wir kennen das aus anderen Untersuchungen, wo wir uns zum Beispiel mit dem Kohlenstoffexport in die Tiefsee beschäftigen, dass diese Aggregate, auch Meeresschnee genannt, sehr wichtig sind für den vertikalen Transport. Und auf unserer Expedition in die Ostsee haben wir auch ein Probennahmesystem eingesetzt, mit dem wir diesen Meeresschnee beproben konnten. Und da erhoffe ich mir noch sehr neue Erkenntnisse und auch neue Einblicke, inwieweit die Aggregation von Kleinstpartikeln mit natürlichen Partikeln zum vertikalen Export von Plastik beitragen. Und diese Untersuchung gibt es global erst sehr, sehr wenig.
Mir wird deutlich, dass es keine einfachen Antworten auf die Fragen zum Plastik im Meer gibt. Es erscheint mir, als ob in den Ozeanen ein Parallelkosmos aus unglaublich vielfältigen Plastikteilchen entstanden ist. Plastrek versucht dabei speziell, dem so schwer zu fassenden Mikro- und Nanoplastik näher zu kommen und es sichtbar zu machen. In dem Projekt wurden dafür hilfreiche Werkzeuge entwickelt, zum Beispiel eine Technologieplattform, um die Nachverfolgung von Mikro- und Nanoplastik im Wasser zu digitalisieren und zu automatisieren. Warum die Arbeit so wichtig ist? Anja Engel.
Diese Nanopartikel, die sind womöglich von besonderer Relevanz, weil sie so klein sind, können sie auch durch Zellwände durchgehen. Das heißt, sie werden von Organismen aufgenommen, vermutlich, gelangen in die Nahrungskette.
Noch immer ist unklar, wie das Nanoplastik in den Meeren eigentlich entsteht. Möglich sind verschiedene Wege: die Interaktion mit Organismen, das Absinken im Wasser, das Aufwirbeln vom Meeresboden oder der Transport über Strömungen. Dabei könnten größere Plastikteile mit der Zeit in immer kleinere Stücke zerfallen, bis hin zu Nanopartikeln. Vielleicht gelangen Plastik-Nanopartikel aber auch bereits in ihrer winzigen Größe ins Meer, ohne erst dort zu entstehen. Das wird derzeit noch erforscht. Um die Frage nach der Schädlichkeit von Nanopartikeln wirklich beantworten zu können, brauchen die Forscher mehr Wissen darüber, wie sie es zuverlässig messen und erkennen können. Etwas einfacher ist es da mit dem größeren Plastik. Die Teile, die die Eissturmvögel zu sich nehmen, sind verglichen mit Nanoplastik riesig, nämlich mehrere Millimeter groß. Die systematische Untersuchung und Erfassung von Plastik in ihren Mägen begann bereits Anfang der 1980er Jahre durch Wissenschaftler in den Niederlanden. Die Forschungsmethode wurde dann zum Standard der Meeresschutzkonvention OSPA, einem Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt. Seit 2002 sammeln auch in Deutschland viele Mitarbeiter der Wattenmeer-Nationalparke und Naturschutzverbände tote Eissturmvögel für die Analysen ein, so wie Nils Guse in Schleswig-Holstein.
Wir sehen praktisch, wenn wir jetzt uns erstmal die Nordsee anschauen, dass eigentlich so der Ärmelkanal am höchsten belastet ist. Da haben wir die größten Mengen an Müll, die wir in den Eissturmvögeln finden.
Doch auch in der deutschen Nordsee ist die Plastikmüllbelastung hoch. Laut Monitoring wurden bei 89% der von dort stammenden und sezierten Eissturmvögel Plastik im Magen gefunden. Bei rund der Hälfte davon überstieg die Menge den kritischen Wert von 0,1 Gramm. Deutschland verfehlt damit das Ziel des OSPA-Abkommens, den Anteil stark belasteter Vögel auf unter 10% zu senken, deutlich. Auffällig bei den Ergebnissen ist auch:
umso weiter wir sozusagen nach Norden kommen, umso geringer wird dann tendenziell die Belastung. Und noch viel deutlicher wird das, wenn wir aus der Nordsee rausgehen, Richtung Island, Grönland, Spitzbergen gucken. Da haben wir dann deutlich geringere Belastung. Am saubersten sind die Eissturmvögel sozusagen vom Plastikmüll her in der kanadischen Arktis. Da erreichen sie fast oder sind sie im Bereich des langfristigen Zielwerts, den wir uns wünschen.
Woher kommen diese Unterschiede?
Wir haben jetzt mit der Nordsee sozusagen eins der weltweit am intensivsten befahrenen Seegebiete überhaupt. Das heißt, es sind unglaubliche Schiffsbewegungen, die da durchgehen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Südostasien, wo ja der Großteil des Mülls über die Flüsse eigentlich ins Meer gelangt, haben wir bei uns in der Nordsee die Situation, dass eben ein erheblicher Teil, vielleicht sogar der größere Teil, eigentlich sozusagen von See kommt und sozusagen auf dem Transportweg verloren wird oder unsachgemäß entsorgt. Und da ist das eben so, da wo wir sozusagen so Ballungsräume haben, wo wir Industriezentren haben, große Häfen, viele Schiffsbewegungen, da haben wir eben sozusagen eine höhere Belastung.
Auch am Strand ist das zu beobachten.
Wir wissen eben von den Strandmüllerfassungen, da reden wir jetzt nicht von den Eisturmflügeln, sondern von dem sogenannten Makromüll, den großen Müllteilen, dass das viele Sachen sind, die zum Beispiel aus der Fischerei stammen, aus dem Tourismussektor, aus der See- und Handelsschifffahrt. Das können Sie, da sind die Müllteile so groß, dass Sie mal relativ eindeutig erkennen können, wo kommt der Müll eigentlich her, was sind die Quellen.
Schiffe verlieren Müll oder er wird illegal auf dem Meer verklappt. Man könnte vielleicht denken, dass es so viel ja gar nicht ausmachen kann, wenn da von einem Schiff etwas Plastikmüll im Meer landet. Doch man muss bloß mal eine Webseite wie marinetraffic.com öffnen, in der auf einer Live-Karte die Schiffsbewegungen in aller Welt zu sehen sind, um zu erkennen, welches Ausmaß der Schiffsverkehr weltweit hat. In der Nordsee sind täglich mehrere tausend Schiffe unterwegs. In den Nordseehäfen finden pro Jahr insgesamt über 400.000 Verschiffungen statt. Weltweit betrachtet stammt der Großteil des Plastiks allerdings nicht von Schiffen, betont Anja Engel.
Also wir wissen, dass die Haupteintragsquelle für Plastik im Meer der Eintrag von Land ist, also von Flüssen, von man sagt Mismanaged Plastic Waste, also von schlecht gemanagten Abfällen.
In ärmeren Regionen der Welt, wo der Plastikmüll nicht gesammelt und recycelt wird, landet er häufig direkt in den Flusssystemen und wird von dort in die Ozeane transportiert. Doch auch die in Deutschland liegenden Flüsse bringen viel Kunststoff in die Meere. Das größte Problem stellt der Reifenabrieb von Fahrzeugen dar, der übers Autofahren entsteht. Etwa 100.000 Tonnen sind das, die über Niederschläge und die Kanalisation in Flüssen und schließlich in Nord- und Ostsee landen. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass ein im Reifengummi enthaltener Stoff für bestimmte Fischarten wie etwa den Silberlachs hochtoxisch ist. Er verursacht bei den Fischen akute neurologische Schäden und Kreislaufversagen, was oft schnell zum Tod führt.
Ein Teil des Problems ist halt für das menschliche Auge einfach unsichtbar.
Unsichtbar, aber überall zu finden, bisher unbekannt in seinen Ausmaßen und auch den Auswirkungen auf die Nahrungskette und die Umwelt. Im Keller des Geomar-Instituts in Kiel steht eine große Maschine aus Edelstahl, ein großer Kessel und jede Menge Pumpen, Manometer, Ventile und Schläuche. Extra für das Plastrack-Projekt konstruiert, um die kleinsten Plastikteile im Meer, das Nanoplastik, aus dem Meerwasser filtrieren zu können. Stefan Dittmar füllt zu Demonstrationszwecken Wasser in eine druckluftbetriebene Pumpe. Hundert Liter Meerwasser können damit effizient bewegt werden.
Und dann geht halt ein Teil des Wassers durch den Filter durch, aber der Großteil geht halt dran vorbei und man führt den die ganze Zeit im Kreis, sodass halt kontinuierlich was abgezogen wird. Das heißt, von unserem Anfangsvolumen von 100 Litern verlieren wir halt nach und nach Wasser.
Und im Kühlschrank nebenan steht die Ausbeute von den Plastrack-Ausfahrten in Flaschen.
Man sieht jetzt hier, dadurch, dass sie sehr lange im Kühlschrank standen, haben sich die Partikel hier tatsächlich auch sichtbar abgesetzt, weil die dann auch ein bisschen agglomerieren, auch wenn die in einem sehr kleinen Größenbereich liegen. Mhm. Wenn man das jetzt aufschütteln würde,
und da ist
sieht man vielleicht ein bisschen, wie sich das Wasser eintrübt.
Und da ist jetzt Nanoplastik drin.
Unter Umständen ja. Genau, das gilt es noch herauszufinden.
Und daran forschen die Wissenschaftler am Geomar-Institut weiter. Ihre Arbeit ist dann ein Bestandteil der weltweiten Forschung.
Wir haben, glaube ich, jetzt, sage ich mal, etwa 20.000 Stationen, die im Ozean beprobt wurden. Das hört sich zunächst viel an. Das sind aber zum Großteil tatsächlich Oberflächenproben, die genommen wurden. Was im Ozean selbst stattfindet oder was in den Ozean in die Tiefe gelangt, darüber wissen wir noch sehr viel weniger. Aber insofern liefert natürlich jedes wissenschaftliche Team einen Puzzleteil zu einem Mosaik, was uns dann insgesamt in der Gesamtbetrachtung etwas sagen kann über Plastikverteilung im Ozean.
Was die Menschen nicht erwarten können, ist, dass die Wissenschaft einen Weg findet, das Plastik aus den Ozeanen wieder zu entfernen.
Sobald das Plastik im Ozean ist und es gerade auch in diesen kleinsten Partikeln vorkommt, werden wir das aus dem Ozean nicht mehr herausbekommen. Aber es ist natürlich wichtig, das Ausmaß der Plastikverschmutzung zu quantifizieren und auch mögliche Folgen dieser Verschmutzung für Organismen, für die Nahrungskette nachzuweisen, damit das allgemeine Bewusstsein der Bedeutung und der Wichtigkeit, den Eintrag in den Ozean zu verhindern, weitergetragen werden, ne? Damit wir diese Aufmerksamkeit für das Problem schaffen.
Nils Guse macht Hoffnung, dass er in den letzten Jahren tendenziell weniger Mengen an Plastik in den Mägen der Nordsee-Eissturmvögel gefunden hat.
Vor allem ist das positiv, wenn man berücksichtigt, dass in der Zeit also der Schiffsverkehr und auch die Plastikproduktion deutlich zugenommen hat. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass die letzten Jahre das mit der Müllentsorgung, insbesondere in den Häfen, doch besser klappt als noch vielleicht vor 20 Jahren. Und dass man entsprechende Infrastruktur hat, dass es einfach normaler wird, die Sachen eben auch korrekt im Hafen zu entsorgen und nicht vorher irgendwie illegal über Bord zu geben. Da gibt es sozusagen positive Signale, aber der Fortschritt ist eben sehr langsam und im Moment stagniert er so ein bisschen.
Auch wenn die meisten der Eissturmvögel auf dem Tisch von Nils Guse nicht direkt an den Folgen des Plastiks gestorben sind, werden die Tiere dennoch dadurch belastet.
Das Problem für die Masse der Tiere ist, dass sie Plastik im Bauch haben und sich teilweise vergiften können, sich den Magen beschädigen können. Es setzt einfach ihre Chance zu überleben, die Fitness der Tiere herab, die Chance, Nachkommen zu haben und so weiter. Das ist sozusagen das, was für die Tiere am relevantesten ist, weil es eben fast die ganze Population betrifft.
So spiegeln die Tiere unfreiwillig den Zustand der Meeresoberfläche wider und machen es gleichzeitig möglich, die Wirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen zu überprüfen. Die wissenschaftlichen Magenanalysen und die innovativen Methoden von PlasTrack greifen dabei ineinander. Sie quantifizieren die Plastikflut in den Ozeanen und machen sie, trotz viel Unsichtbarkeit, sichtbar. Auch wenn ich keine klare Antwort dazu erhalten habe, wie viel Plastik genau in den Ozeanen schwimmt, machen beide Projekte das Ausmaß der Meeresverschmutzung doch greifbar. Ich bin Marco Pauli. Das war IQ, dem Plastik auf der Spur. Wie viel Kunststoffmüll ist im Meer? Wenn ihr noch mehr zum Thema Meer erfahren wollt, dann hört doch gerne in meine andere IQ-Folge in ARD Sounds rein. Fisch für alle, geht das nachhaltig? Darin habe ich zu Fischfarmen recherchiert und wie Forscher versuchen, umweltfreundliche Lösungen rund um die Fischzucht zu finden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Hallo, hier ist Caro Matzko. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Host von Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem Frank Seibert und ich mit jungen Forschenden über aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft sprechen, ganz entspannt bei einer Tasse Tee. Wie sicher ist unsere Welt seit Donald Trump? Wie verändert sich unsere Weltordnung momentan? Wie kann ein kleines Pflaster bei großen Katastrophen Leben retten? Wenn euch Fragen zur Sicherheit umtreiben, dann seid ihr richtig bei uns. In unserer neuen Reihe zu Risiko- und Sicherheitsforschung erfahrt ihr auch, wie können wir Risiken reduzieren, bevor sie zur Katastrophe werden. Und wie können wir wirklich unsere Daten im Netz schützen. Science Tea Time findet ihr immer zuerst in ARD Sounds.